Leute, habt ihr schon vernommen? Habt ihr schon gehört? Es gibt da einen Podcast, der euch Datenschutz erklärt. Endlich jemand, der euch informiert und nicht belehrt. Der euch an die Hand nimmt, wird es mal zu kompliziert. Dr. Datenschutz ist euer Retter in der Not. Dr. Datenschutz, euer Captain und Pilot. Dr. Datenschutz nimmt euch alle mit ins Boot. Mit Dr. Datenschutz wird alles wieder gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Service AG. Mein Name ist Laura Stoll. Ich bin Juristin und als Datenschutzbeauftragte tätig. Und zusammen mit ganz wunderbaren Gästen berichte ich monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Und auch heute darf ich wieder einen Gast begrüßen. Ganz ehrlich, ein ganz besonderer Gast für mich. Welcome back. Willkommen zurück im Dr. Datenschutz-Podcast, lieber Cornelius.
Hallo Laura, grüß dich.
Also ich bin ganz aufgeregt, dass du da bist, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben heute eine ganz besondere Folge geplant und für alle die wirklich erst irgendwie vor ein paar Monaten eingestiegen sind, Cornelius ist quasi der Vater dieses Podcastes. Quasi, das kann man so sagen, oder Cornelius?
Stimmt, ja, ist so. War eine Schnapsidee damals mit noch einer anderen Kollegin, mit Melanie, und daraus ist ein schönes Projekt entstanden.
Auf jeden Fall. Also ihr könnt natürlich, wenn ihr wirklich erst eingestiegen seid, so vor knapp anderthalb Jahren, dann kennt ihr diesen Podcast in einem Format, bei dem jeden Monat ein Gast, eine Gästin dazukommt und wir eine coole Folge. Und das sind meistens Leute aus der Datenschutzbubble, die ihre Expertise mitbringen. Aber viele, viele Jahre davor haben auch Cornelius und ich zusammen diesen Podcast hier gestaltet, als Partner in Crime sozusagen, und haben von der Leber weg erzählt jeden Monat, was uns bewegt hat. Sowohl, also ich sag mal, in unserer Beratungspraxis, wir waren zu der Zeit eben auch Kollegen, oder aber einfach, was insgesamt so in der Datenschutzwelt passiert ist. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich stelle immer wieder fest, die allermeisten Folgen, Cornelius, und das waren ja doch ein paar mehr über die Jahre, die haben an Aktualität überhaupt nichts verloren.
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Ja. Also ich verkaufe das jetzt selbstverständlich als gut. So, ist ja wohl klar.
Das ist gut. Die Themen sind nach wie vor brandaktuell. Wir streiten und diskutieren, debattieren nach wie vor über die großen Themen, Abgründe und Höhen des Datenschutzes.
Ja, ich meine, ich verstehe natürlich den Hintergrund deiner Frage und manchmal denke ich auch, und ich weiß das auch, du hast es auch irgendwann mal zu mir gesagt, da haben wir vielleicht, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre den Podcast gemacht, da hast du dann mal zu mir gesagt, meinst du eigentlich, irgendwann gehen uns jetzt auch mal die Themen aus und dann haben wir eigentlich alles mal besprochen. Irgendwann ist der Drops doch bestimmt gelutscht. Und wir waren an einigen Stellen, glaube ich, beide auch überrascht, dass es immer wieder auch nochmal was Neues gab. Oder auch wenn es vielleicht nichts Neues war, aber dann Konkretisierung, Rechtsprechung, total skurrile Fälle, völlig wirre Bußgelder. Ich meine, es gab ja nichts, was wir quasi in der Zeit auch ja nicht besprochen haben.
Vielleicht haben wir auch manchmal einfach unsere Meinung geändert und deswegen mussten wir es noch, also vielleicht ich habe manchmal einfach meine Meinung geändert. Ich glaube schon.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Also, ja, Hand aufs Herz, Laura. Wenn du jetzt Laura 2018 anschauen würdest, du Laura 2026, würdest du sagen, du hast vom Grundprinzip vielleicht ähnlich, aber hast du dann noch die gleiche Grundeinstellung zum Datenschutz, oder würdest du sagen, naja, vielleicht hat sich was geändert?
Ah doch, na klar, ändern sich Dinge. Aber vielleicht, also in meiner absoluten Grundeinstellung, irgendwie nicht so richtig. Also ich fand von Anfang an, ich bin da vielleicht auch ein bisschen komisch, aber ich fand Datenschutz einfach ziemlich cool. Und während ich das sage, muss ich selber drüber lachen.
Das ist eine wirklich komische Einstellung.
Während ich es sage, komme ich mir auch komisch vor, aber es ist die Wahrheit. Ich habe da heute noch total Bock drauf und finde es wichtig und finde schön, dass sich Leute damit beschäftigen und das pushen. Ich habe halt immer den Eindruck, ich bin auf der guten Seite der Macht, wenn ich für den Datenschutz was mache. Ist wirklich so. Aber ich hatte am Anfang, als diese neuen Sanktionsmechanismen kamen, ich hatte schon einfach mehr Schiss, auf was falsch zu machen. Also meine Sorge vor dem durchaus zum Teil grüne Wiese. Einige haben das toll gefunden und meinten, ja, grüne Wiese, Gestaltung, ich kann machen, was ich möchte. Und ich habe nur Graubereiche gesehen und habe gedacht, ja, und wenn es schief läuft, gibt es Millionen Bußgelder. Ach du meine Güte. Und das hat sich jetzt über die Jahre, das hat sich auf jeden Fall verändert. Also nicht, dass ich das nicht durchaus auch noch sehe und dass das ja auch mal nach hinten losgehen kann, aber habe jetzt davon nicht mehr so Schiss, sondern bin da deutlich pragmatischer geworden, glaube, den guten Puls auch für die Praxis gefunden zu haben. Vielleicht nicht so wie dein Puls an der Praxis. Also Beratung ist dann ja doch immer noch ein bisschen Elfenbeinturm.
Ach, aber du weißt ja gar nicht, wie es in mir drinnen aussieht. Da ist, puh. Ja, also ich würde ja sagen, dass sich ja auch ein Stück weit grundsätzlich natürlich die Aufregung oder beziehungsweise etwas Normalität eingekehrt ist, generell.
Ja, das glaube ich
also
auch.
So, wir müssen nicht mehr über Geburtstagslisten diskutieren, wie wir das damals gemacht haben. Also das und so.
Ja, auch wenn ich nicht happy bin mit allen auch höchstrichterlichen Entscheidungen, happy im Sinne von, dass ich diese Richtungen immer gut finde, ist es schon so, dass ich sagen würde, ja, wir haben ja vieles im Recht, ist viel konturierter, als es mal war. Und das, nicht jede Kontur gefällt mir, aber ich würde sagen, es ist ebenfalls deutlich klarer. Und auch das hat natürlich Auswirkungen auf die Art, wie ich darauf gucke. Weil ich würde halt schon auch einige Sachen heute anders bewerten, als noch vor 3 oder 6 oder 8 Jahren. Natürlich, weil ich sagen würde, ja, da hatten wir bestimmte Entscheidungen noch nicht und bestimmte Spielräume waren vielleicht durchaus noch ein bisschen offener, als sie jetzt sind und sehe ich vielleicht heute durchaus anders. Vielleicht auch, ist ja eine ganz eigene Form auch des Pragmatismus, weil was nützt? Also sonst bist du ja wieder voll der deutsche typische Jurist, vertrittst irgend so eine abgefahrene Aufsatzmeinung, die eh keinen außerhalb von Deutschland interessiert. Also entschuldigt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gönne euch, ja, macht alle. Aber dann, wenn ich mir dann überlege, ja, dass ich da Unternehmen ABC vor mir habe, die aber jetzt wirklich dafür eine Lösung brauchen und auch einen pragmatischen Ansatz, der möglicherweise das Risiko wenigstens nicht größer macht, dann nützt mir das halt ja auch nichts, weißt du?
Okay, aber also würdest du auch sagen, beziehungsweise würdest du auch sagen, dass auch deine Kunden, also du in der Beratungspraxis merkst, dass die Kunden vielleicht auch zielgerichtetere und, würde ich sagen, relevantere Themen haben, als es vielleicht vor ein paar Jahren noch der Fall war?
Wahrscheinlich schon. Die Art, auf die Themen zu schauen, ist insgesamt etwas bewusster. Ich glaube, die Fragestellungen werden insgesamt im Durchschnitt, natürlich nicht überall und nicht bei jedem, aber so eine Grund-Awareness würde ich das mal nennen. Und dann die Fragestellungen, die kommen, sind auch etwas klarer. Also so ein bisschen die Do's und Don'ts. Auch, dass es Unterschiede gibt, das merke ich zum Beispiel immer ganz gut in der Zusammenarbeit mit größeren Konzernen. Da ist jetzt schon ziemlich klar geworden, aha, wir haben da doch, ich sag mal, eine europäische Lesart. Im Gegensatz zu alleine, was sind personenbezogene Daten im angloamerikanischen Rechtsraum. Und dass sich das unterscheidet. Das heißt immer nicht, dass gleich alle glücklich sind und dass es immer easy peasy Lösungen gibt. Aber ich merke schon, dass die Beteiligten das mehr sehen. Und das merke ich auf jeden Fall in der Beratung. Wenn das war, worauf deine Frage hinausging, also dann würde ich sagen schon. Wie nimmst du das denn wahr?
Ja, ja, also ja, schon in die Richtung. Also ich würde, also ich bin ja nicht mehr in der Beratungspraxis.
Das stimmt.
Deswegen habe ich da jetzt, glaube ich, nicht so die Insights wie andere Unternehmen, das dann jeden Tag leben und machen und tun. Also ich würde sagen, dass, und das ist natürlich, liegt an der Zeit und dass auch wieder andere Themen hochkommen und andere brennendere Themen hochkommen. Dass es natürlich jetzt nicht mehr der Riesendauerbrenner ist und dementsprechend, glaube ich, notgedrungen ein gewisser Pragmatismus in die Themen einzieht irgendwie. Ja. Weil man wahrscheinlich auch sagt, so pass mal auf, vielleicht brauchen wir nicht ganz so viel Budget mehr irgendwie, ne? Weil wahrscheinlich ja auch größtenteils schon Prozesse bestehen und so, an denen vielleicht noch gefeilt wird und sowas. Also man ist mit Rechtsprechung ins etwas reifere Alter gekommen.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass es ist immer, wird immer die geben, die die Anforderungen, egal was es ist, auch ob nun bewusst oder unbewusst ignorieren, punktum. Also ich glaube, die wird es immer geben. Die gibt es auch in allen Rechtsbereichen. Das ist ja jetzt nicht nur irgendwie so ein Datenschutzthema. Also ja, ich glaube, der Compliance-Bereich kämpft da ein bisschen mehr mit, dass das eher so als fakultatives Add-on gesehen wird vielleicht. So. Aber das insgesamt glaube ich, dass in der breiten Masse ankommt, bestimmte Sachen sind quasi non-negotiables, die müssen halt irgendwo da sein.
Was wäre das deiner Meinung nach, liebe Beraterin?
Haha, liebe Beraterin, was antwortet sie? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bediene mich einer Antwort, die Marit Hansen gerade vor kurzem gegeben hat zu dem Thema, weil sie hat mir aus der Seele gesprochen. Sie hat ganz nüchtern gesagt, wenn man eine Sache tun sollte im Datenschutz, ihre Antwort darauf ist, habe ein Datenschutzmanagementsystem. Und sie hätte mir einfach nicht mehr aus der Seele sprechen können, wie man das ausarbeitet und ob man dafür jetzt ein Tool braucht oder irgend sowas. Also klar, Tool, wenn man es gut bedient, kann mega sein, aber vom Grundsatz her bedeutet das, schau dir die Grundpflichten der DSGVO an, mach dir im Zweifel eine Liste, arbeite die ab, arbeite daran, sorge dafür, dass das in deinem Unternehmen einigermaßen bekannt ist, dann kann jetzt nicht mehr so irre viel schiefgehen. So.
Ja, ist doch gut.
Ich kann immer noch eine, na ja, gut. Also ich meine, fairerweise, natürlich kann immer ganz, ganz viel schiefgehen, um Gottes Willen. Menschen machen komische Dinge, ja, also gar keine Frage, aber im Durchschnitt.
Ja, nee, Laura, nee, du hast gesagt, Datenschutzmanagementsystem. Check.
Ja, habe ich auch gesagt und ich stehe da auch zu. Ja. Das ist, war ja gar nicht mal meine Antwort. Ich klaue die ja quasi. Aber ich fand es eine richtig gute Antwort und dazu stehe ich auf jeden Fall auch. Und ich glaube, dass wer das macht und sich da dahinter klemmt, hat sogar auch heute noch, auch 2026, vielen Unternehmen was noch immer noch voraus. Auch wenn das die Aufsichtsbehörden alle nicht hören wollen. Ne? Also die wollen nicht hören, dass es immer noch unglaublich viele gibt, die nicht ansatzweise das, was sie haben, ein Datenschutzmanagementsystem nennen kann. Ich glaube aber, wer sagt, okay, also über die Klippe springe ich jetzt und das mache ich jetzt einmal ordentlich, dass man dann einfach schon ziemlich gut aufgestellt ist. Also würde ich sagen. Ja, so aus meiner Beratersicht, glaube ich, wäre das so das, an dem ich ansetzen würde. Und wer das schon hat, na du, den quäle ich natürlich mit Feinheiten. Ja, also ist ja logisch.
Klar.
Aber da würde ich anfangen. Und da würde ich auch immer im Zweifel, darauf würde ich meine Energien fokussieren, weil da spielt die Musik. Ne? Also, weil wenn ich das mache und meine Prozesse dokumentiere, bedeutet das ja auch, dass ich mein Grundrauschen im Unternehmen gut aufgefangen habe und die Leute wissen, hey, wenn ich irgendwie was verändere oder was Neues habe, Mensch, dann rufe ich halt die Laura an. Dann sage ich ihr mal Bescheid. Okay. Dann dokumentieren wir das und dann erzähle ich ihr das, was ich so vorhabe. Und dann wird man schon irgendwie rausfinden, ob da noch irgendwelche anderen größeren Herausforderungen drin stecken, was natürlich immer sein kann. Das weiß ich nicht, ich habe ja keine Glaskugel, aber würde ich sagen. Aber ich merke auch, dass, und da bin ich ganz bei dir, du hast ja eben gesagt, dass zum Teil sich Sachen auch relativieren aufgrund der wachsenden Anforderungen. Und wenn die EU die digitale Dekade ausruft und quasi eine Sache nach der anderen rauswirft an Anforderungen und einige vielleicht nicht originär Datenschutz sind, aber den Datenschutz betreffen, dann muss ich mal ganz ehrlich sagen, kann ich das auch verstehen. Irgendwann, naja, meine, musst du ja alles machen.
Du meinst, weil so eine gewisse Fatigue einsetzt, weil man einfach sagt, oh, pass auf, ich habe, also ne, vorher war es die DSGVO und dann kam in dem Bereich aber erstmal lange nichts und jetzt kommen gefühlt jedes Jahr 3-4 Gesetze mit einem ähnlichen Bußgeldrahmen und mit ähnlichen Anforderungen raus. Und wenn man einfach sagt, ja, jetzt gucken wir halt, was passiert.
Ja, also ich glaube schon. Oder wenn man auch quasi wirklich nicht die Hände in die Luft macht und gar nichts mehr tut, aber dann zumindest, dass man seine Ressourcen ja trotzdem verteilen muss. Man hat ja nicht automatisch als Unternehmen einfach mehr Ressourcen, sondern meine Beobachtung ist, dass häufig auf den gleichen Anzahl der Köpfe die Themen nur neu verteilt werden und alle ein bisschen mehr ranpacken müssen. Das ist so meine Beobachtung im Durchschnitt. Und einige dieser, ich sage jetzt mal im Großen und Ganzen, Digitalrechtsakte der letzten eher 2 bis 3-4 Jahre, die haben es ja zum Teil auch total in sich. Je nachdem, was natürlich dein Businessmodell ist, wenn du jetzt irgendwie der Bäcker um die Ecke bist, dann hast du vielleicht ja auch nicht ganz so viel krasse Datenschutzfragen und dann musst du dich vielleicht auch nicht mit dem Data Act auseinandersetzen. Und vielleicht hast du auch nicht mit der KI-Verordnung so viel zu tun. Kann natürlich sein. Wobei, kommt vielleicht drauf an, was du für ein Bäcker bist, ne? Und dementsprechend würde ich halt sagen, also es wie immer kommt drauf an, aber wenn du ja so mittelgroßer Mittelständler bist, ich weiß gar nicht, ob man das sagt, naja, wenn nicht, habe ich das jetzt erfunden, da kann ich auch mit leben, dann ist man in vielen dieser Themen drin viel schneller, als einem lieb ist. Und es hört nicht auf, es ebbt überhaupt nicht ab. In der vorletzten Folge hatten wir Dominik und Michaela da und die haben ganz viel erzählt zur Entgelttransparenzrichtlinie. Das ist jetzt ja erstmal originär auch wieder kein Datenschutz, aber das ist das Nächste, das kommt. So, herzlichen Glückwunsch, alle Unternehmen. Ihr werdet noch ein bisschen mehr reguliert. Nicht, weil ich die jetzt im konkreten Fall doof finde. Im Gegenteil, ich glaube, es ist auch in der Folge sehr rübergekommen, dass ich die ziemlich spannend finde und da viele gute Dinge drin sehe. Und Diskriminierung ist Mist. Aber es ist halt eine weitere Anforderung, die erfüllt werden muss. Und das würde ich schon sagen. Also ich weiß nicht, ob das direkt eine resignative Stimmung macht, Cornelius, aber ich glaube schon, dass Fatigue vielleicht nämlich nicht, sondern eher so auch ein Stück weit eine echte, wie soll man das denn alles schaffen, Stimmung auch ist und gibt.
Ja, vielleicht ist es auch Quatsch, aber es ist ein spontaner Gedanke. Vielleicht ist der Unterschied auch, dass die DSGVO doch eher auch ein Individualrechtsgesetz ist, so ein bisschen, ne? Also die auch wirklich viele Rechte oder Anspruchsgrundlagen auf Rechte Individuen einräumt. Und ich meine, das ist bei anderen nicht so der Fall. Dementsprechend kann man natürlich auch erst ein bisschen im Hintergrund wurschteln und so, ne? Und ist natürlich nicht direkt im Kreuzfeuer des Individuums oder der Individuen.
Ja, das finde ich total naheliegend, wenn du, also es ist, die DSGVO ist total betroffenenzentriert, ganz bewusst und soll ja auch für mein Dafürhalten ja auch genauso sein, also beziehungsweise von der Intention war das genauso intendiert. Und das ist ja bei anderen Rechtsakten nicht so. Also ich meine, die KI-Verordnung ist am Ende Produkthaftungsrecht. So, das ist eine ganz andere Denke, die dahinter steht. Das erste Mal auch beim Data Act, also auch wenn man in bestimmten Konstellationen ja auch, also auch Ansprüche hat und vielleicht auch Informationen fordern kann, ist das ja trotzdem, die Stoßrichtung ist auf jeden Fall eine andere. Und das glaube ich, da hast du völlig recht. Also das erste Mal, dass ich wieder so eine Parallele gesehen habe, war jetzt wirklich, sehe ich jetzt bei der Entgelttransparenzrichtlinie, weil das eben, das ist auch sehr zentriert auf den Einzelnen oder die Einzelne und deren Rechte. Und das sieht man dann auch an solchen Sachen, wie das dann da so einen eigenen Auskunftsanspruch und so. Da sehe ich sowas jetzt wieder.
Mhm.
Aber ich bin bei dir. Also gerade die anderen Digitalrechtsakte, die in den letzten Jahren kamen, auch so, auch Digital Service Act und so, die sind nicht Betroffenen zentriert, so wie das jetzt zum Beispiel bei der DSGVO war. Das sehe ich genauso wie du. Also ja, würde ich auch sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja dich quasi hergelockt, also aus quasi verschiedenen Gründen heute für diese Folge, aber unter anderem auch, weil wir ja auch so trefflich uns aufregen können oder jedenfalls konnten wir das immer gut zusammen. Deswegen hatte ich dich hierher gelockt so unter der Prämisse und habe gesagt, lass uns doch ein bisschen über so Highs und Lows so im Sinne von Hop oder Flop im Datenschutz so ein bisschen sprechen. Und wenn wir jetzt schon bei den ganzen Digitalrechtsakten sind, ich muss ganz ehrlich sagen, ein Thema, das mich ehrlich anstrengt, aus ganz unterschiedlichen Gründen, sind diese ganzen Reformdiskussionen. Gerade so in den letzten 12 Monaten, wenn ich noch einmal Omnibus höre, also dann glaube ich, renne ich von meinem Mikro weg. Vor allen Dingen, wenn Omnibus als Thema in den Raum geworfen wird für Digitalrechtsakte, die gefühlt erst 3 Tage am Start sind und jetzt wollen wir schon reformieren. Aber du bist ja ein bisschen aus dieser ganz krassen Datenschutzbubble raus. Du machst ja jetzt in dem Unternehmen, denn du bist ja auch nicht nur Datenschutz. Du guckst ja, glaube ich, ein bisschen mit Abstand drauf. Wenn du sowas hörst, und ich meine, ich weiß ja, dass du die Sachen ja auch hörst, denkst du dann so, boah, die hatten gerade nichts anderes zu tun oder ist mir doch egal, beschäftige ich mich mit, wenn es kommt? Was denkst du da?
Also ich würde natürlich gern sagen, ich beschäftige mich damit, wenn es kommt. Bisschen Vorlauf brauche ich dann vielleicht schon. Also am Ende des Tages bin ich, glaube ich, nicht mehr so nah an den Diskussionen dran, weil es mich auch, glaube ich, das ist auch ein Learning aus der DSGVO, mich es auch ermüdet hat irgendwann. Also weil du sagst, es wird eh so oder so kommen und dann verschwende ich lieber meine Energie darauf, einen pragmatischen Ansatz zu finden, mit diesen Vorgaben umzugehen, als dann noch die Diskussion zu verfolgen. Denn da gibt es einfach viele Stimmen und ich meine, durch Social Media und LinkedIn und was weiß ich, kann auch jeder ausführlich seinen Senf zu allem geben.
Klar.
Und je mehr Senf dazugegeben wird, desto mehr Abstand nehme ich eigentlich auch ganz grundsätzlich von Social Media und was weiß ich. Und wenn dann noch KI-generierte Inhalte dazukommen und plötzlich die Leute, die eigentlich keinen Senf von sich gegeben haben, jetzt auch noch ihren Senf dazugeben, boah, also schreibt mir nicht auf LinkedIn. Weil das ist, ich gehe da nicht mehr hin. Das ist schrecklich. Also ich kann es mir nicht mehr anhören. Und das sind dann, also wird jede neue Sau wird durchs Dorf getrieben und jede neue Diskussion sorgt für Aufregungswellen. Und ich, also mir wird das ehrlich gesagt zu viel. Ich gucke es mir dann gerne an, wenn es soweit ist. Und dann rege ich mich dann drüber auf. Da bleibt ja noch Zeit genug. Aber ja, ein bisschen war natürlich auch das, würde ich sagen, so in unserer Generation, würde ich sagen, vielleicht war so einfach so die DSGVO das zentrale Gesetz, was sich auch wirklich erst entwickelt hat und so.
Ja. Ne?
Das heißt, wir haben viele Gesetze, die vorher erlassen wurden, die waren natürlich auch dann hauptsächlich national geprägt irgendwie und sowas. Aber da haben wir natürlich auch gar nicht die Rechtsentwicklung und oder die Aufregung mitbekommen. Die gab es wahrscheinlich auch gar nicht damals, weil eben auch nicht alle ihren Senf dazugeben konnten. Und dementsprechend hatte ich jetzt aber auch so im Nachhinein das Gefühl, so okay, da wurde wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel geredet. Und am Ende des Tages hat sich es dann doch irgendwie eingeruckelt. Und dann kommt vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht ist es doch auch ein falsches Learning von mir oder so. Aber dann denke ich mir so, ja, et küt wie et küt. Und dann wird man da schon einen guten Umgang damit finden. Ne? Also das ist auch selbst, wenn man, also und gerade, du merkst es ja bei KI-Diskussionen irgendwie auch so, wo wir zumindest ein bisschen abgemilderter Form, aber natürlich trotzdem einen riesen Wulst an potenziellen Dokumentationspflichten haben irgendwie und sowas. Und ein Riesenbrett und irgendwelche Kollegen veröffentlichen ihre Pamphlete und Working Papers und Checklisten und was weiß ich irgendwie und sowas, was man alles machen kann oder muss irgendwie und sowas.
Ja.
Ohne dass das Gesetz irgendwie noch in Kraft getreten ist, dass es Rechtsprechung dazu gibt und was weiß ich. Und es ist meiner Meinung nach dann doch auch ziemlich viel Aufregung und eine Aufregungswelle, auf der man dann reitet. Und ob man dann wirklich alles so eins zu eins erfüllen muss oder was denn überhaupt das für ein System ist und was das machen können muss und welche Transparenzpflichten hat, ist dann meistens, wird es dann doch irgendwie auch von Rechtsprechung und von einer gewissen Entwicklung auf ein erträgliches und Normalmaß gestutzt.
Das stimmt. Es ist natürlich schon, also ich glaube, deswegen habe ich das, glaube ich, auch vorhin angesprochen, es ist so eine gewisse, auch sehr eine deutsche Eigenheit, dieses, also auch gerade in dieser juristischen Bubble, dass man erstmal alles in 50.000 Aufsätzen besprechen muss und alle Meinungen sind erstmal total valid und sind dann erstmal nur Meinungen, bis irgendwas anderes da ist. Das wird den allermeisten ja auch im Jurastudium genauso eingetrichtert, dass man das so macht. Jedenfalls musst du das jedenfalls dir alles als Studierender oder Studierende erarbeiten. Und das fällt mir natürlich schon auf, weil die Diskussion wird dann zwar nicht mehr in Aufsätzen geführt, sondern du hast völlig recht, also die gibt es natürlich auch noch. Und mittlerweile fange ich die an, sogar an einigen Stellen wieder mehr zu schätzen, weil die Leute nicht so, so das so reingeben, wie das zum Beispiel bei irgendwelchen LinkedIn-Posts oder so ist, sondern sie geben sich gefühlt schon noch ein bisschen mehr Mühe. Also das ist jedenfalls mein Eindruck. Da steckt jedenfalls mehr harte Arbeit und Schweiß drin. Aber ich sehe das auch, die ganzen Diskussionen, die dann so hochkochen, auch gerade in Social-Media-Kanälen dazu. Die sind aber auch geprägt davon, jeder hat erstmal eine Meinung dazu und muss die irgendwie auch breitheben. Und du hast völlig recht, wenn dann noch irgendwie KI-generierte Inhalte dazu kamen. Na dann herzlichen Glückwunsch. Nicht, weil ich jetzt so gegen KI bin, sondern weil man einfach auch die Qualität der Beiträge darin durchaus ein Stück weit messen kann. Und da denke ich dann auch so, okay, ist das dann wirklich die Diskussion, die wir dann brauchen? Und ist das eine Diskussion, die einen dann wirklich weiterbringt? Oder ist es ein bisschen so, wie du sagst, am Ende war dann die Diskussion und dann kommt irgendwas am Tag X und wir müssen sowieso irgendwie damit leben, bisschen.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Also irgendwas kommt immer am Tag X und ja, damit müssen wir dann definitiv erstmal leben. Also ich glaube, das ist schon so. Ich glaube, öffentliche Diskussion hat schon auch eine Funktion. Ich will das jetzt auch gar nicht alles verteufeln. Es gibt genügend sehr einflussreiche Kreise, die hoffentlich auch guten Einfluss an einigen Stellen nehmen. Mich würde ja interessieren, wenn du da so drauf guckst, Jax, jetzt auch mit ein bisschen Abstand zur Datenschutzberatung, hättest du denn überhaupt gedacht, dass, also unabhängig von den jüngeren Digitalrechtsakten, aber auch die DSGVO eine Reform brauchen?
Also ich hätte es vielleicht neu aufgesetzt.
Einmal nochmal.
Naja, also ich finde, nur weil wir einen pragmatischen Ansatz mit vielen Dingen gefunden haben, steht es ja trotzdem noch nach wie vor so im Gesetz. Ich sehe da schon viele Themen, die reformbedürftig sind. Und ich glaube, das Wichtigste ist natürlich nach wie vor, meiner Meinung nach, und ich weiß jetzt nicht, ob es durch den Omnibus dann wirklich besser geregelt wird, aber vielleicht ein bisschen besser, aber das ist zumindest die Definition des personenbezogenen Datums.
Mhm.
Das hat ja im Grunde auch schon von Anfang an bei der DSGVO die Büchse der Pandora geöffnet, dass plötzlich alles irgendwie ein personenbezogenes Datum war und plötzlich dementsprechend alles datenschutzrelevant war.
Ja.
In irgendeiner Form. Und wenn es da dann doch zumindest eine gewisse Verzwergung auf die Themen, die wirklich relevant sind, gibt, zumindest in diesem Bereich, dann wäre schon mal immens geholfen. Das wäre dann ja auch eine Kettenreaktion auf ganz viele andere Themen, die dann auch zu führen sind. Ne? Sei es Auftragsverarbeiter, Verfahrensverzeichnis, was sind Verfahren und sowas. Das wäre ganz essentiell und würde es meiner Meinung nach auf ein erträgliches Maß zusammenstutzen. Let's see.
Ja, we'll see. Ich hätte mir, also ich würde auch an Sachen arbeiten. Also über die Jahre jetzt habe ich auch immer wieder, ich glaube, ich habe auch dich schon gefragt und über die Jahre Gäste, so wünsch dir was mäßig, wenn man was ändern könnte an der DSGVO. Und jeder hatte eine Antwort darauf. Also jeder hatte eine Idee, woran man arbeiten könnte. Ich glaube, das ist auch normal, dass sich Sachen auch entwickeln und gerade bei sowas Neuem, also vergleichsweise Neuem, dass da auch Sachen danach gebessert werden können müssten. Das sehe ich auch. Also ich, mein Favorit ist eindeutig Artikel 9, an dem würde ich so rumdoktoren und das so verändern. Das weiß ich genau. Die Tatsache, dass zufällig erfasste Daten zum Beispiel in der Videoüberwachung im Zweifel 9er-Daten sein können, stört mich immer noch tierisch und würde ich gerne ändern.
Aber ist das eine Elfenbeindiskussion oder ist das eine relevante Diskussion?
Nee, da gibt es schon auch einige sehr relevante Beispiele. Da gab es bei einer Veranstaltung in Hamburg in der Handelskammer im Datenschutzforum, hat Herr Fuchs, der Behördenleiter der Aufsichtsbehörde in Hamburg, gesprochen und hat unter anderem, er hat das nur am Rande erwähnt und da ging es auch um Artikel 9 Daten und er hat es zum Beispiel beim Thema autonomes Fahren angebracht. Wie mache ich das, wenn Fahrzeuge, autonom fahrende Fahrzeuge in der Gegend rumfahren und in der Konstellation eben auch zum Beispiel Kameras haben und eben Daten mit aufzeichnen, klassisch wie in einer Videoüberwachung in Anführungsstrichen, aber wahrscheinlich doch nicht ganz wie in der Videoüberwachung, aber ich lasse das mal einfach so stehen, die möglicherweise Qualität von Artikel 9 haben. Und der Gedanke, dass man bestimmte Innovationen dann auch im Weg steht, dieser Aussage stand er auf jeden Fall kritisch gegenüber. Er hat in den Raum gestellt, dass es dafür bessere Lösungen geben muss. Das war so ein bisschen, um mal zu zeigen, also das ist keine Elfenbeindiskussion, sondern das Thema ist da, es ist bei neueren Technologien da und da braucht es Lösungen für. Ich sehe aber jetzt akut leider keine Änderungen in Artikel 9 bei den Bemühungen im Omnibus. Jedenfalls nicht in die Richtung. Also ich hätte schon, also wenn es Laura wünscht, dir was wäre, das würde ganz weit oben stehen. Also das kann ich dir definitiv sagen.
Oh, puh, ja, aber meinst du jetzt mal rein praktisch, ich bin autonomes Fahrunternehmen und nehme Leute auf? Auch wie, ne? Ist ja auch die Frage, ob es überhaupt eine Videoaufnahme ist oder
genau,
was weiß ich.
Sei mal dahin.
Und dann kommt die Aufsichtsbehörde an und sagt, so, Sie verarbeiten hier Gesundheitsdaten.
Ja.
Und Sie haben nicht die Einwilligung abgeholt. Hier sind 900 Euro Bußgeld.
Nein, aber es war sein...
Das wird doch nicht passieren. Das wird doch nicht passieren. Also, glaube ich nicht. Also glaube ich nicht.
Finde ich gut. Gefällt mir vom Grundsatz her. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, also in diesem Gespräch, oder also es war ja kein bilaterales Gespräch, sondern er hat das als Beispiel genannt in seinem Vortrag, kam auch ganz deutlich hervor, dass es hier irgendwo andere Lösungen braucht. Aber er hat es schon in den Raum gestellt und hat gesagt so, ja, aber da sind ja keine Einwilligungen da dafür, definitiv nicht. So, die Ausnahmetatbestände, so wie sie jetzt konzipiert sind, werden da wahrscheinlich auch nicht ziehen. Also was machen wir denn jetzt? Und das war schon...
Ja, dann geht's nicht.
Ja, nee, das kann,
halt
das kann aber auch nicht die Lösung sein. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so der Ansatz, bei dem ich sage, okay, da an den Stellen finde ich Innovation zu einem gewissen Grad eben auch einfach so wichtig, dass ich sage, die DSGVO sollte das eben auch mittragen, ohne jetzt direkt unsere Grundfesten zu zerstören, weil eine Videokamera an einem Gebäude zufällig eben auch einen Rollstuhlfahrer erfasst oder weil ein autonom fahrendes Fahrzeug, weiß ich nicht, mir fallen jetzt keine lustigen anderen Sachen, jemanden beim Niesen und beim Nasenschneuzeln aufgezeichnet hat. So, das kann es doch nicht sein. Also das kann doch nicht sein, dass Innovation in unseren wunderschönen europäischen Ländern dann nicht mehr gehen. Also ich finde, da braucht es einfach andere Lösungen. So. Punkt. Du glaubst, es wird ja eh kein Problem geben.
Ja, aber was würde ich denn jetzt als Unternehmen machen?
Naja, also beim Thema Videoüberwachung, da gibt es ja Ansätze zu, wie man damit umgehen kann. Wie wenn man diese Sachen wirklich sagt, das sind Neuner-Daten, verweise ich auf die sehr, sehr zutreffenden Aussagen vom lieben Stefan Hansen Öst. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er sogar auf seine Webseite dazu Vorlagen, wie man das bei Videoüberwachung dann machen kann und worauf man das stützen könnte. Also, das hat er besser erklärt als ich. Ja, aber das ist natürlich dann auch erstmal nur eine Lösung, diese ganze Thematik anzugehen. Und das ist natürlich nicht perfekt. Und ich nehme daraus, Cornelius, wenn das dein Problem wäre, würdest du das dann einfach ignorieren?
Nein, ich kann es natürlich nicht ignorieren, aber vielleicht muss ich dann ertragen, im Widerspruch zu leben. Ist ja zum Glück nicht mein Problem. Deswegen, wenn ich ein Businessmodell habe oder irgend sowas, was durch Zufall, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie, ne? Weil das Gesetz halt irgendwie noch nicht so ausgereift ist oder damals noch nicht ausgereift ist oder generell noch nicht ausgereift ist. Und deswegen ich einfach grundsätzlich ein Geschäftsmodell habe, bei dem ich die Cornelius GmbH hat wieder ein Geschäftsmodell und da ist eigentlich nichts Anstößiges dran. Da hat man natürlich irgendwie grundsätzlich, man will sich an Recht und Gesetz halten, aber an sich ist da jetzt nichts Anstößiges dran.
Nee.
Und weil es leider Interpretationen dieses Gesetzes gibt, die mir sagen, das und das ist der Fall, deswegen klappt es einfach nicht und ich deswegen nicht auf den europäischen Markt gehen kann. Also meinen ambitionierten Expansionswünschen, so ein Gesetz entweder lasse ich es ganz, aber das ist die Frage, lasse ich das wirklich, das ist dann ja auch wirklich eine Business-Entscheidung, lasse ich wirklich diesen europäischen wichtigen Markt sausen, obwohl es dann, mir fällt da auch nichts ein, ne? Lasse ich dieses, da würde ich sagen, naja, dann buckel ab und gucken wir mal, was passiert.
Ja, ich glaube ja auch, also das zeigen ja auch andere Beispiele. Vor kurzem haben wir einen Live-Podcast gemacht und da hatten wir Beispielfälle. Und Herrn Fuchs, die müssen jetzt wahrscheinlich die Ohren klingeln, weil ich ihn jetzt schon das zweite Mal erwähne. Aber in der Konstellation hat er auch ein Beispiel. Da ging es um KI-gesteuerte Videoüberwachung im Schwimmbad. Das war schon, fand ich schon scharf, das Beispiel. Aber die Bottomline hier neben all den Besonderheiten war vor allen Dingen, dass die Badeanstalt in die Konsultation mit der Aufsichtsbehörde gegangen ist und die haben gemeinsam eine Lösung gefunden.
Also proaktiv?
Ja, proaktiv. Und es gibt jetzt KI-gesteuerte Videoüberwachung, jedenfalls in Piloten jetzt schon mal, in den Schwimmbädern. Es ist nicht alles eins zu eins so gekommen, wie die Badeanstalt das wollte, im Sinne von alles, es war ja dann nicht, wünsch dir was dort von denen.
Mhm.
Haben sie auch an ein, zwei Stellen Abstriche machen müssen. Und ich bin jetzt nicht sicher, ob jetzt alles perfekt ist aus behördlicher Sicht. Also auch dogmatisch jetzt vielleicht in jeder Hinsicht perfekt. Aber es wurde eine Lösung gefunden, die vor allen Dingen auch interessengerecht war. Also ich fand das Ergebnis ausgesprochen gut, weil wir haben die Innovation, die möglich ist, an einem Ort, bei dem man vielleicht auch Störgefühle haben könnte, wenn man über KI-gesteuerte Videoüberwachung überhaupt über Videoüberwachung nachdenkt, weil Leute ja durchaus leichter bekleidet so sind, wenn sie baden gehen und so. Und trotzdem aber etwas findet und Möglichkeiten findet, um die Interessen eben der Betroffenen auch entsprechend zu berücksichtigen. Also mir hat das sehr gut gefallen, weil also mein Eindruck danach war wirklich so ein, oh, eigentlich schon ganz cool, dass das auch so möglich war. Und sowas wünsche ich mir natürlich grundsätzlich einfach ein bisschen mehr. Ich fand es hier sehr schön. Das Beispiel kam ja direkt von Herrn Fuchs. Ich muss aber sagen, darüber können, finde ich, die Aufsichtsbehörden sogar noch mehr reden, insofern sie können. Weil das auch deutlich macht, dass auch vielleicht schwierigere Fälle, bei denen dann Unternehmen vielleicht sagen würden, oh, ich schrecke davor zurück, ich mache das nicht oder ich traue mich nicht, das zu machen, dass es ja vielleicht auch ein Miteinander geben könnte. Auch wenn sich die Lösung nicht sofort erschließt, weil man sagt, ja, was ich davor habe, wenn ich das jetzt mal unter das Gesetz subsumiere, komme ich wahrscheinlich zum Ergebnis, aber das geht vielleicht nicht. Und das fand ich eigentlich ganz schön, als auch ein möglicher Lösungsansatz. Und da würde ich sagen, also das finde ich ist eine, auf jeden Fall eine, also das gehört auf der absoluten, in meiner Hitliste auf einen oberen Punkt, wenn ich die letzten Jahre angucke, die Herausarbeitung der Aufsichtsbehörden, auch mehr beratend tätig zu sein und auch sein zu können und auch mehr zu wollen, um eben nicht nur als irgendein Bremser dargestellt zu werden und auch nicht zu sein, sondern eben auch vielleicht Sachen eben mitzugestalten und dadurch auch zu ermöglichen.
Okay. Ich weiß ja nicht, was die Lösung ist. Ich kenne den Fall nicht. Deswegen, okay.
Also Cornelius, willst du mir jetzt etwa sagen, du hörst nicht immer sofort, gleich morgens, den Podcast, wenn er rauskommt? Ich weiß ja nicht, was ich da jetzt sagen soll. Der Fall ist eigentlich ganz leicht. Die haben sich, die risikomitigierende Maßnahmen, die sie ergriffen haben, waren unter anderem sowas wie die Speicherdauer. Mhm. Es gab halt überhaupt gar keinen Grund, hier eine lange Speicherdauer zu haben, weil diese Videoüberwachung galt vor allen Dingen dem Schutz der Schwimmenden in Badeanstalten, die Schwierigkeiten haben, alle Flächen durch einen Bademeister gut überwachen zu lassen. Und das ist ja dann nur in dem Moment interessant. Es gab also überhaupt gar keinen Grund, irgendwas länger aufzuzeichnen.
Okay. Ja, ja.
Genau. Und sie haben zum Beispiel gesagt, all die Daten dürfen nicht zu Trainingszwecken genutzt werden für die KI. Das fand jetzt der KI-Anbieter auch nur so semi, aber das waren so zwei. Das waren sicherlich nicht die einzigen Anforderungen, die die Aufsichtsbehörde hatte. Mehr Details habe ich dazu auch nicht, aber das waren zwei sehr wesentliche,
okay,
die aber schnell deutlich machen, okay, aha, es gibt also Sachen, an denen du arbeiten kannst. Also so ein bisschen, so grundsätzliches Handwerkszeug auch, weißt du?
Aber ganz kurz, und wofür wurde die KI dann eingesetzt, um potenziell eskalierende Situationen zu erkennen und quasi Alarm zu geben?
Okay. Ganz genau, genau. Es ging jetzt also, weil nur eine reine Videoüberwachung, das ist ja, wäre jetzt ja auch manpowermäßig keine richtige Erleichterung. Weil das muss ja auch jemand sich dann genauso angucken.
Ja, ja, klar.
Der Gedanke war hier schon, dass die KI quasi eskalierende Situationen, also potenziell gefährliche Situationen für Badende erkennt und dann so ein Alert startet und dann immer noch, natürlich immer human in the loop, ne? Also man würde natürlich erstmal gucken, was ist denn da eigentlich los? Aber eben da auch eben eine echte Unterstützung hat. Also das ersetzt dann den Bademeister und auch mögliche natürlich Rettungsaktionen natürlich nicht. Das ist ja ganz klar, aber als Unterstützungsmaßnahme, vielleicht in Situationen, die vielleicht sonst unübersichtlicher sind oder vielleicht schwieriger durch Personal abgedeckt werden können. Ich fand das sehr spannend, also den Ansatz. Und mir hat gefallen, dass man eben in anderen auch Datenschutzgrundsätzen so wirklich Handwerkszeug Artikel 5 geguckt hat und so gesagt hat, okay, Daten, wie können wir hier datenminimiert vorgehen? Wie Speicherdauer runter und so weiter. So, das fand ich cool, hat mir gefallen. Hat mich ein bisschen motiviert bei den Fragen, die mich so beschäftigen und die ja aber auch so gerade in diesem Innovationsspannungsfeld, weil gerade wenn ich KI gehört habe, also phasenweise so in den letzten 12 bis 18 Monaten konnte ich es dann auch gar nicht mehr hören, was alles KI war. Und ich hatte das Gefühl, es gab auch nur noch Vorträge über KI und dann wollte ich schon gar nichts mehr über KI hören. Das Einzige, was ich cool fand bei der ganzen KI-Diskussion war, dass wir mehr über Datensouveränität auf einmal diskutiert haben. Aber das wird wahrscheinlich, da wird wahrscheinlich auch nicht so viel bei rumkommen. Aber das ist so, und da dachte ich, so könnte ein Miteinander, ich sag mal, zwischen Datenschutz und KI-Innovation aussehen. Fand ich ja nicht schlecht.
Also würdest du sagen, KI ist der Retter des Datenschutzes?
Ich glaube, keiner würde das sagen. Aber okay.
Nee.
Würdest du das sagen?
Also nicht hier im Podcast. aber nein, also ganz ehrlich,
ja.
Ich glaube schon. Ja.
Ja, echt?
Ich glaube schon. Was Bewertung, Umsetzung von Maßnahmen geht, was Datenminimierung angeht, grundsätzlich was Berechtigungskonzepte angeht. Also du kannst ja, es gibt natürlich auch wieder viele Negativbeispiele, aber wenn du eine KI richtig einsetzt, dann kannst du ja viel pointierter Daten erheben, die du ja auch viel, in dem Sinne auch viel kürzer aufbewahren musst, um bei dem gleichen Beispiel zu sein irgendwie und sowas. Also das heißt, du brauchst gar keine, ne? Du pickst dir einfach nur das raus, was die KI rausgesucht hat und sowas, ne? Dann hast du natürlich das Problem, ne? Wie bewertet die KI, was macht die irgendwie sowas? Da gibt es natürlich noch ein ganzes Sammelsurium an anderen Problemen, die dann irgendwo rauskommt. Aber du kannst ja viel filigraner an datenschutzrechtliche Probleme rangehen und dadurch ja auch viele datenschutzrechtliche Grundsätze viel leichter erfüllen.
Ah, so meinst du das. Okay, ja. Mhm. Also quasi KI einsetzen, zum Beispiel, um datenschutzrechtliche Grundsätze besser zu leben. Oder, ja, okay, ja.
Ja, also bleiben wir doch mal bei deinem klassischen, also bei dem Schwimmbad irgendwie und sowas. Wenn du jetzt da keine KI einsetzen würdest, dann bräuchtest du trotzdem irgendjemand, der vorsitzt irgendwie und sowas. Und dann müsste man sich, dann brauchen wir längere Fristen irgendwie und was weiß ich und müssen noch mehr Leute zugucken irgendwie und so. Also dadurch hast du ja schon eine Minimierung in einer gewissen Weise erreicht.
Mhm, okay.
Und ich glaube auch vielleicht, aber ich denke schon, dass KI im Zweifel ja auch mit viel weniger Daten viel mehr erreichen kann irgendwie. Ne? Bei vielen Unternehmen ist es ja auch nach wie vor, ich brauche das für meine Prozesse, ich brauche Bibla-Blub irgendwie und sowas. Und wenn du da eine KI drüber gucken lässt, dann kann die dir auch sagen, Freundchen, schaffen wir mit der Hälfte der Daten irgendwie. Hm. Steile These, aber ich sehe das schon so.
Also, wenn du eine ausgereifte KI hast und dann einsetzt, ich war eben gedanklich wo ganz anders, als du das gesagt hast, weil ich dachte, das würde doch keiner sagen. Weil mein erster Gedanke war ja, dass damit KI gut funktionieren kann. Mein Gedanke war immer erst vorher, quasi vorgelagert. Also wie kommt die KI dahin, dir so zu helfen? Und da war ich eben gedanklich, dafür braucht sie unendlich viele Daten, mit denen sie trainiert werden muss. Und eine viel krassere Datenkrake dann als KI kann es ja dann kaum geben. Und ich habe gedacht so, das war deswegen meine erste Reaktion.
Okay.
Aber
wenn
du eine KI, ich sag mal, fertig in Anführungsstrichen hast, und die dann einsetzt, dann kann das auch, also es ist ja ganz generell der Ansatz, Optimierung von Prozessen, und warum sollte es nicht auch Prozesse im Datenschutz verbessern und dann, oder mit der datenschutzrechtlichen Brille quasi auch optimieren. Doch, doch, kann ich durchaus sehen. So steil finde ich die These nicht. Ich fand sie nur erst abwegig, weil ich quasi an den anderen davorliegenden Prozess gedacht habe. Ja, kann ich aber sehen, Cornelius. So ist es nicht. Aber gut, ich nehme daraus, also jetzt so aus unserer kleinen Diskussion, du bist eher so ein Pro-KI-Mensch und siehst Chancen für den Datenschutz, würdest aber auch durchaus die DSGVO reformieren. Aber die Grundhaltung ist, abwarten und Tee trinken.
Ja. Ich finde, das beschreibt es ganz gut. Ich hab dann immer doch, tickt doch irgendwie der Jurist rein und sagt, ah nein, ich brauche noch irgendwelche Eventualitäten, die ich reinhauen muss. Aber eigentlich schon, doch, würde ich so sagen. Ich glaube, ich bin sehr KI-positiv. Ich glaube auch, dass KI Datenschutz helfen wird, definitiv. Und abwarten, Tee trinken finde ich auch gut. Es ist sowieso alles gerade so, explodiert gerade alles um uns rum und die Welt ist in der Bütt und so. Und da hilft vielleicht einfach versuchen, eine positivere Grundstimmung auf die Dinge zu haben.
Da wirst du in mir eine Mitkämpferin finden. Ich finde positiv, also wer das kann, der sollte positiv sein gerade aktuell, gar keine Frage. Aber ich muss auch noch kurz erzählen, es ist jetzt auch kein, ich hatte das ja anfangs schon so ein bisschen angeteasert, es ist jetzt nicht zufällig, also es ist jetzt so ein bisschen, also wir haben jetzt Folge 90, das ist ja sowieso auch schon, das ist schon eine Größenordnung und wir haben vorhin mal nachgerechnet, also es sind jetzt wie schon viele Jahre geworden, die dieser Podcast besteht und davon, den Großteil davon haben wir gemeinsam gestaltet. Es ist schon so ein bisschen Reunion-Folge, so ein bisschen. Aber es ist eben auch deswegen, ja, haben wir, also wir sind dann, ich erzähle euch das ja immer, ich sage euch immer, ich mache den Podcast nicht alleine, sondern Ole ist mit am Start und deswegen haben Ole und ich überlegt, dass es schön wäre, wenn du dazukommst, weil es die letzte Folge in dieser Form sein wird. Also ich eben den Podcast nicht weitermache und so der Podcast jetzt auch erstmal nicht weitergeführt wird und vielleicht ja pausiert oder wer weiß, was so alles für tolle, aufregende Sachen in der Zukunft für den Podcast sind. Aber deswegen habe ich gedacht, wäre es ja einfach nur so schön, wenn quasi ganz egoistisch ich den Podcast so abschließen könnte, wie ich ihn mit dir begonnen habe. Weißt du, Cornelius?
Also so als Last Reunion.
Quasi, na ja.
Wenn man sich quasi so mit 90 mit seinen alten Klassenkameraden trifft.
Ja, ein bisschen.
Und dann weiß, naja, das ist wohl the last Reunion. Ja.
Ja, ein bisschen.
Wir haben kurz in der Vorbesprechung, wenn man das so nennen darf, der Vorgeplänkel, hatte Ole gesagt, wie viel sind es Jahre? Sieben, acht Jahre?
Siebeneinhalb.
Das fühlt sich nicht, ich glaube, dann war ich bei Folge 76 oder 74 oder irgend sowas, bin ich dann ausgestiegen, jetzt sind es nochmal 90. Wow, das ist eine sehr lange Zeit, eine sehr intensive Zeit und auch vor allen Dingen eine sehr begleitende Zeit. Der Podcast hat uns ja, vor allen Dingen euch beide auch noch, Ole und Laura, natürlich noch sehr viel länger und intensiver begleitet. Und vor allen Dingen gerade, was ihr beide dann auch draus gemacht habt, finde ich persönlich sensationell, dass eben mit fantastischen Gästen, mit Rumreisen, mit Weiterentwickeln, also das habt ihr gut gemacht.
Hättest du gedacht damals, als, du hast ja gesagt vorhin so, ne, war ja eine kleine Schnapsidee mit Melanie zusammen, hättest du gedacht, dass sich das mal so entwickelt?
Nö, Aber ich, also im besten Fall denkt man auch einfach nicht drüber nach. Also besten Dinge passiert, wenn man einfach mal macht.
Ja, das stimmt schon.
Finde ich irgendwie. Wenn ich ein zweites Mal drüber nachdenke, dann kommt der Zweifel Cornelius irgendwie und sowas und dann habe ich es mir auch schon wieder tot gedacht. Deswegen finde ich, also genauso wie du damals gesagt hast, als die Frage ging, hat da eigentlich irgendjemand Lust, der neue Kompagnon von Cornelius zu geben? Da war das auch ein Schnellschuss von dir. Ja, ich hätte Bock.
Ja, stimmt.
Und auch beste Entscheidung. Also
einfach
die Entscheidung, die man spontan fällt, ohne dass man sich darüber Gedanken macht, in welche Richtung das denn geht. Das sind meistens die, die dann tragen.
Ja, das stimmt. Es ist ja so ein bisschen seiner Intuition folgend und einfach sagen, das fühlt sich jetzt richtig an. Und natürlich, wenn man lange genug drüber nachdenkt, fallen einem immer schöne und auch oder nicht so schöne Gründe ein, warum man was vielleicht nicht so weitermachen sollte. Das sehe ich sehr ähnlich. Ich bin immer noch total froh. Dabei war ich ja voll Fangirl, ne? Und habe erst gedacht so, oh Gott, die nehmen mich bestimmt gar nicht, wenn ich sage, ich möchte mit denen einen Podcast machen. Ja, bestimmt ganz viele, die das mit ihnen machen wollen. Und wer weiß, wie die mich so finden. Und ich war ja noch der Stelle, ein bisschen grün hinter den Ohren und... Und da haben mir sonst was ausgemalt, welche Anforderungen es wohl geben könnte, um so einen Podcast zu machen. Und dann war das nicht so. Das kann man mal so zusammenfassen.
Ach, die waren immens, die Anforderungen. Du hast sie halt erfüllt.
Also ach so, das weißt du. Ich
das soll man sagen. Ja. Riesen-Checkliste, aber
well
done.
Okay, das können wir natürlich auch so stehen lassen. Ist auch in Ordnung. Aber ich war damals schon sehr, sehr glücklich, dass das so geklappt hat und vor allen Dingen wir auch so viel Spaß hatten, einfach auch über die Jahre und so viele coole Sachen machen konnten und einfach immer einfach frei wegreden konnten und eigentlich mehr oder weniger über alles, was wir wollten. Okay, hatte schon so einen Datenschutzrahmen so ein bisschen, aber, aber vom Grundsatz her eben schon und das war schon eine richtig, richtig schöne Zeit und es ist... aus meiner Sicht eigentlich nur folgerichtig, dass wir unseren 90-jährigen Reunion quasi jetzt zusammen haben.
Schön. So.
So.
Das wird jetzt auch sentimental. Das ja,
sorry.
Jetzt auch.
Sorry. Entschuldige bitte, Cornelius, das war natürlich nicht meine Absicht.
Ja.
Na gut. Also, weil das ja nun erstmal vorerst unsere letzte Folge ist und definitiv, also meine letzte, kann ich euch ausnahmsweise nicht sagen, dass wir schon die nächste Folge geplant haben und dass es spannend bleibt, auch wenn ich glaube, dass es auch im Datenschutz weiterhin spannend bleiben wird. Aber wir freuen uns trotzdem auf eure Anregungen und eure Kritik. Und lasst nicht nach, kommentiert gerne dafür auch den Podcast und gebt eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify ab. Wir haben 90 ganz wunderbare Folgen für euch produziert. Und daher empfehlt den Podcast gerne auch an weitere und an andere interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich empfehle bis heute viele auch der alten Folgen, gerade bei uns auch an Berufseinsteiger, weil wir viele Folgen gemacht haben, die sich genau da auch eignen. Ihr findet mich selbstverständlich weiterhin auch auf LinkedIn. Folgt mir da gerne. Ich mache den Podcast und das sage ich immer und ich sage es auch heute extra noch auch ein zweites Mal nicht allein. Ich bin inhaltlich verantwortlich, aber produziert wird der Podcast von Ole Wohlers. Für mehr Informationen zum Datenschutz schaut weiterhin gerne auch auf unserem Blog auf www.dr-datenschutz.de rein. Da findet ihr ganz viele spannende Informationen zum Datenschutz täglich. Und ihr findet uns auch natürlich weiterhin bei Blue Sky und Mastodon. Und da bleibt mir heute nicht viel anderes zu sagen, als mich bei Cornelius für eine ganz wunderbare Folge zu bedanken. Danke, dass du unser Gast warst.
Danke, dass ich nochmal kommen durfte.
Ich finde es so schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und auch wenn wir vielleicht ein bisschen mehr, so unseren Gedanken haben freien Lauf lassen, ich glaube trotzdem, dass die Zuhörer und Zora viel Spaß hatten und bestimmt sich an die eine oder andere auch unsere alten Folgen erinnert gefühlt haben.
So, also war es das jetzt? Weil eigentlich wollte ich noch sagen, so weil du warst am Anfang nicht dabei, dann war Melanie weg, dann war ich irgendwann weg, aber wer wirklich jede Folge nochmal anhören musste und überhaupt war wirklich Ole. Wir sind im Grunde eigentlich nur die Sprechrohre dieses fantastischen Podcasts, den Ole, also ich weiß gar nicht, wie viel Quatsch wir immer erzählt haben und wie viele Äs und Us und vielleicht musste noch was weggeschnitten werden irgendwie und was weiß ich. Also deswegen an dieser Stelle nochmal Ole. Fantastisch. Vielen, vielen Dank für viel Herzblut und viel Liebe und viele witzige Abende und Diskussionen, die wir auch um den Podcast herum hatten. Dankeschön.
Absolut. Ohne Ole kein Podcast und ohne Ole vor allen Dingen auch kein Podcast, der klingt, wie er für euch dann immer klingt. Und natürlich kein Podcast ohne über die Jahre tolle Gäste und Unterstützer und Unterstützerinnen und natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen, vielen Dank für eure Treue bis hierher. Und wer weiß, man kann es ja immer sagen, auf jeden Fall tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Tschüss.